Wir brauchen Licht zum Leben. Ohne Licht gibt's kein Leben. Ohne Licht kann keine Pflanze wachsen. Ohne Licht könnten wir, glaube ich, auf Dauer auch nicht existieren. Wir brauchen Licht. Und wir freuen uns immer auf den Frühling, wenn dann die Frühlingssonne kommt. Und der November ist so die dunkle, depressive Jahreszeit. Wir brauchen Licht. Und ohne Leben. Und ja, Quatsch. Leben ist ohne Liebe leer und sinnlos. Weil alles drei brauchen. Wir brauchen Licht, wir brauchen Leben und wir brauchen Liebe. Und zu Weihnachten ist das alles gekommen. Jesus ist das Licht. Er ist der Ursprung des Lebens und der Inbegriff von Liebe. Und mitten hinein in die Dunkelheit, und die kommt nicht nur von der Jahreszeit, in der wir jetzt gerade im Moment leben. Nein, mitten hinein in die Dunkelheit ist er gekommen. Es gibt so viel Finsternis in dieser Welt, wenn wir uns umgucken. Ich nenne mal nur so ein paar Sachen. Klimakrise, Kriege, Krankheit, Spaltung der Gesellschaft, Teuerung, alles wird teurer. Und noch dazu alle persönlichen Nöte, die wir also mit uns herumschleppen. Es gibt so viel Finsternis in dieser Welt. Und die Frage ist, was hast du im Blick? Hast du die Schatten im Blick, die Finsternis oder das Licht? Weihnachten steht für Licht, Leben und Liebe. Und es weckt die Hoffnung danach, das im Leben auch zu haben. Und trotzdem erscheint es uns manchmal unwirklich, weil die Realität so viel anders ist. Wir empfinden manchmal Weihnachten als ja, schönes Fest, aber eigentlich sieht es doch anders aus. Nur weil man viele Lichter anmacht, sind die Sorgen und Nöte noch nicht weg. Und nur weil es das Fest der Liebe genannt wird, gehört Ablehnung und Streit zu unserem Leben dazu. Wie oft passiert das gerade ausgerechnet war. Doch nur Schatten im Blick. Was muss sich ändern, damit Licht, Leben und Liebe unser Leben bestimmt? Und dazu möchte ich mich mit einer Geschichte auseinandersetzen, die eigentlich gar nichts mit Weihnachten zu tun hat. Jedenfalls nicht auf den ersten Blick. Vielleicht hat sie ja doch was mit Weihnachten zu tun. Die Frau am Brunnen. Ich lese aus Johannes 4, 5 bis 7. Und so kam er zu einem samaritischen Ort namens Sichar. Er lag in der Nähe des Grundstücks, das Jakob einst seinem Sohn Josef vererbte. Und dort ist auch der Jakobsbrunnen. Ermüdet von der langen Wanderung hatte sich Jesus an diesen Brunnen gesetzt. Das war gegen 12 Uhr mittags. Kurz darauf kam eine samaritanische Frau, um Wasser zu holen. Und Jesus bat sie, gib mir was zu trinken. Hochsommer, mitten in Israel, Mittagszeit. Ganz das Gegenteil von dem, was wir jetzt haben. Jetzt haben wir nass, kalt, regnerisch November. Da war Sommer, da war es heiß. Und wer geht zu so einer Zeit, wo es so heiß ist, wo man schwitzt, wo man eigentlich kaum aushält in der Sonne, wer geht da zum Brunnen, um Wasser zu holen? Und das Wasser heißt ja nicht, ich schöpfe nur und nehme das mit, ich muss das auch noch raufkurbeln. Also wer geht da zum Wasser holen? Eine Frau, die möglichst niemand begegnet, weil die genau weiß, zu der Zeit ist keiner da. Sie fürchtet die abfälligen Blicke, die bösen Kommentare. Und deswegen geht sie mit uns. Und als sie da ankommt, oh, da ist ja doch einer. Aber zum Glück ein Fremder, der kennt mich. Also geht sie hin. Und der bittet sie um was. Und wir wissen, wer dieser Fremde ist. Jesus, der Sohn Gottes. Und ausgerechnet Jesus, der Schöpfer Himmels und der Erden, der bittet sie um was. Hat er sowas nötig? Ja, als Mann hätte er doch viel leichter Wasser schöpfen können, hätte viel mehr Kraft gehabt als Mann. Ja, er bitte diese Frau um was. Er braucht etwas von ihr. Er macht sich klein und abhängig von Menschen. Er kommt ihm auf ihrer Stufe entgegen. Er braucht etwas. Er möchte etwas. Er möchte zuerst etwas von dir. Und dann kann er dir etwas zurückgeben. Aber er muss erstmal anknüpfen. Er muss erstmal Beziehung haben. Er muss erstmal deine Aufmerksamkeit haben. Wenn du bereit bist, was ihm etwas zu geben, dann kann er dir etwas zurückgeben. Kannst du dir vorstellen, dass Jesus etwas von dir braucht, was nur du ihm geben kannst? Dein Interesse? Deine Neugierde? Vielleicht sogar ein bisschen Liebe? Und was wäre, wenn in dem Moment, wenn du ihm das gibst, dein Herz mehr und mehr mit Licht, Leben und Liebe füllt? Wir gucken mal, wie es weitergeht in dieser Geschichte. Überrascht fragte die Frau, wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und nicht eine Samaritanerin. Und die Juden vermeiden nämlich jeden Umgang mit Samaritanern. Jesus antwortete, wenn du wüsstest, welche Gabe Gott für dich bereithält und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser. Ein einfacher Tausch, Wasser gegen Wasser. So hört sich das jedenfalls an, Wasser gegen Wasser. Allerdings das Wasser, von dem Jesus hier spricht, das ist frisches Wasser, Quellwasser. Lebendiges Wasser wurde damals das Wasser genannt, was direkt aus der Quelle kam, frisch. Alles andere, was in Brunnen oder in Zisternen gesammelt wurde, das war natürlich nach ein paar Tagen abgestanden. Das schmeckte nicht so frisch. Lebendiges Wasser war das frische, das ist ein Quellwasser. Und davon spricht Jesus. Aber Jesus spricht eigentlich nicht über Quellwasser. Er meint noch was ganz anderes. Jesus meint mit diesem lebendigen Wasser den Geist Gottes. Und dieser Geist Gottes, wenn wir den in uns aufnehmen, der wird in uns zu einer Quelle von Licht, Leben und Wasser. Dann quillt es aus uns selbst hervor. Dann ist die Quelle in uns. Aber die Frau konnte die Weite oder die Bedeutung dieser Worte, die Jesus hier gebraucht, mit dem lebendigen Wasser, das konnte sie in diesem Moment noch nicht ergreifen. Jesus bereitet sie langsam darauf vor. Mit lebendigem Wasser konnte sie was anfangen, aber noch nicht mit dem eigentlichen Sinn. So, deswegen antwortet sie entsprechend. Herr, sagte die Frau, du hast doch nichts, womit du Wasser schöpfen kannst. Und der Brunnen ist tief. Woher willst du denn das Quellwasser haben? Bist du etwa größer als unser Stammvater Jakob, der uns diesen Brunnen hinterließ? Kannst du uns besseres Wasser geben als das, was er mit seinen Söhnen und seinen Herden trank? Jesus erwiderte, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder durstig werden. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst haben. Das Wasser, was ich ihm gebe, wird in ihm eine Quelle werden, aus der Wasser für das ewige Leben herausströmt. Herr, gib mir dieses Wasser, bat die Frau. Dann werde ich keinen Durst mehr haben und muss nicht mehr zum Wasser holen. Vielleicht denkt sie jetzt, oh, das hört sich gut an. Endlich mal einer, der nicht nur was haben will, sondern der auch etwas zurückgibt. Und vielleicht, das kann ich mir da sparen, zum Brunnen zu gehen und immer mich den Leuten auszusetzen. Ich muss nicht unbedingt in der Mitte sitzen. Ich brauche gar nicht mehr zum Brunnen gehen. Ich habe nie mehr Durst. Ich kann zu Hause bleiben und mich schön zurückziehen. Allerdings, die Frau hat immer noch nicht wirklich verstanden, was Jesus ihr versprochen hat. Sie verbindet damit die Hoffnung, wie ich eben gesagt habe, nicht mehr zum Brunnen zu gehen und sich nicht mehr den Leuten zeigen zu müssen. Und auch der Demütigung der Leute aus dem Weg zu gehen. Aber Jesus würde das nicht reichen. Jesus ist das zu wenig. Er möchte ihr viel, viel mehr geben. Das lebendige Wasser soll sich auf ihr ganzes Leben auswirken. Nicht nur auf diese, so, du kannst dich zurückziehen, nein. Sie soll heil werden. Ihr Leben soll gesund werden. Es soll erneuert werden. Sie soll aus dieser Quelle schöpfen können und wirklich ein gesundes und ein fröhliches Leben leben. Aber damit das geschehen kann, spricht sie Jesus auf etwas an, auf etwas sehr Empfindliches in ihr. Etwas, was sie immer wieder verborgen verbirgt. Jesus sagt, geh und hole deinen Mann her. Auch das noch. Was meinst du, warum ich hier mittags herkomme? Damit ich nicht daran erinnert werde. Willst du mich jetzt auch noch verurteilen? Bist du auch so einer von diesen Moralaposteln, die mir immer nur meine Sünde vorwerfen? Vielleicht sind das die Gedanken, die der Frau in dem Moment durch den Kopf gehen. Es steht nicht in diesem Bibeltext, das war jetzt von mir dazu möglich. Aber sie antwortet, Jesus, ich habe keinen Mann, entgegnet die Frau. Das ist richtig, sagt Jesus, du hast keinen Mann. Denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, der ist nicht da. Da hast du etwas Wahres gesagt. Die Frau, vielleicht denkt sie, woher weißt du das? Du bist ein Fremder, du kennst mich überhaupt nicht. Woher weißt du das? Warum sprichst du mich ausgerechnet darauf an? Ja, 5 Männer haben sich von mir scheiden lassen. Und der 6., der wollte mich noch nicht mal heilen. Ich bin immer nur abgelehnt. Das ist der dunkle Punkt in meinem Leben. Das ist der schmerzhafte Punkt in meinem Leben. Ausgerechnet den sprichst du jetzt. Dazu müssen wir wissen, wir leben heute in einer ganz anderen Gesellschaft. Damals haben sich Frauen so gut wie niemals scheiden lassen, weil sie dann auf der Straße gestanden hätten und mittellos gewesen. Es gab keine Sozialsysteme. Sie waren darauf angewiesen, wenn sie verheiratet waren, dass ein Mann sie versorgt. Wenn sie nicht geheiratet haben, waren die Eltern dafür zuständig, der Vater war dafür zuständig. Deswegen sind sie dann auch zu Hause gekommen. Und eine Frau, die geschieden worden ist, also der Mann, wenn er sich getrennt hat, dann hat er seine Frau oder mittellos auf der Straße stehen lassen. Er hätte betteln können. Oder Prostituierte oder sonst irgendetwas werden können. Arbeit war für Frauen normalerweise nicht möglich. Deswegen haben sich Frauen in der Regel nie geschieden. Aber für Männer war es leicht, ihre Frauen zu verlassen. Es brauchte nicht keine großen Gründe, leider auch von den Pharisäern, von den Gesetzen her festgelegt. Wenn die Frau nicht gut gekocht hat, das war Grund genug, sie schaden soll. Und stellt euch vor, diese Frau ist für 5 Männer fest. Boah, was macht das mit ihr? Und der 6. ist nicht bereit, sie zu heilen, den Bund einzugehen. Wir können nur so ein bisschen erahnen, wie es dieser Frau geht. So ein bisschen. Aber was sie empfindet, welcher Schmerz da in ihr. Aber ganz offensichtlich, Jesus verurteilt sie nicht. Er bohrt nicht in dieser Wunde rum und macht sie noch tiefer. Na, er spricht sie an, weil das ist eine Wunde, eine Verletzung. Er spricht sie an, aber er bohrt nicht drin rum und er verurteilt sie. Er zeigt ihr damit, dass er sie ganz genau kennt. Auch diese Geheimnisse ihres Lebens, diese dunklen Geheimnisse, die Schatten in ihrem Leben. Und er leuchtet mit seinem Licht dort hinab, damit Licht, Leben und Liebe dort und das Heil. Wenn diese Verletzungen im Dunkeln bleiben, verborgen bleiben und immer unterdrückt werden, dann können sie nicht heil werden. Nur dann, wenn sie ans Licht kommen, können sie heilen. Nur wer sich darauf einlässt, das lebendige Wasser, das Jesus gibt, zu empfangen, der wird heilen. Der wird Heilung empfangen darf. Wer Jesus nicht an die dunklen Punkte seines Lebens lassen will, ich möchte das mal vergleichen, wenn du zum Arzt gehst und sagst, ich bin krank, aber bitte untersuche mich nicht so genau. Mach mich nur heil. Das funktioniert. Da wird auch kein Arzt sagen, das macht. Oder? Mach mich heile, aber untersuch mich nur sicher. Ist das nicht unser Problem auch mit Weihnachten? Wir versuchen, für ein paar Tage oder ein paar Wochen heile Welt zu spielen. Wie so ein dicker Zuckerguss da drüber. Ja? Ganz viele Lichterketten, Tannenbaum und Süßigkeiten und alles schön zudecken. Friede, Freude, Weihnachtsfest. Das kommt ja später. Aber selbst wenn wir einen ganz dicken Zuckerguss drüber machen, hat sich denn darunter irgendetwas verändert. Das taucht. Wenn Knut kommt, taucht es wieder auf. Ihr erinnert euch an letzte Woche. Wenn Knut kommt, taucht es wieder auf. Wenn der Tannenbaum abgerüstet wird, und dann spätestens dann kommen auch die Spannungen untereinander wieder zum Vorschein. Es hat sich im Grunde nichts geändert. Und man merkt, und gestern, als wir auf der Straße waren und mit manchen über Weihnachten gesprochen haben, da kam das bei dem einen oder anderen noch durch. Ach, Weihnachten ist doch nur Konsum. Das ändert sich doch sowieso. Für mich ist das ein Tag wie jeder andere Sache. Ja, der wollte nicht zu dem. Der hat gesagt, so, das bleibt ja sowieso alles. Ist das so? Ich glaube, wenn wir uns auf den einlassen, der zu Weihnachten gekommen ist, dass wir dann an die dunklen Punkte auch in unserem Leben kommen können und Weihnachten wirklich feiern können, ohne irgendwas mit zuzudenken, sondern es wird wirklich Licht auch an den dunklen Punkten sein. Aber dazu müssen wir uns auf den einlassen, der gekommen ist, nämlich auf Jesus. Und die Frau am Brunnen, kommen wir wieder zurück, das hat nämlich wirklich was mit Weihnachten zu tun letztendlich, die Frau am Brunnen, die lässt sich auf Jesus ein. Die fühlt sich von ihm nicht abgelehnt, weil er sie nicht verurteilt. Er hat zwar diese Dinge angesprochen, aber sie merkt, er blickt da drauf, er guckt sich das an und er weiß genau, wie es ihr damit geht, aber er verurteilt sie, sondern er bietet ihr Hilfe. Und deswegen lässt sie sich drauf ein. Und im Laufe des weiteren Gesprächs merkt man die Veränderung, die in dieser Frau vorliegt. Sie merkt, sie hat jemanden vor sich, der ihr helfen will, der ihr begegnen will und der sie nicht verurteilt. Und sie gibt ihr eigentliches Vorhaben, nämlich Wasser zu holen, sie gibt das auf und macht etwas, was sie eigentlich vorher nie gemacht hat, nämlich geht zu den Leuten, die sie sonst immer gemieden hat. Ich überspringe mal ein Bereich dieser Geschichte, den dürft ihr zu Hause gerne nachlesen. Ich lese ab Vers 28. Die Frau nun ließ ihren Wasserkrug neben dem Brunnen stehen und ging in den Ort und verkündigte den Leuten, da ist einer, der mir auf den Kopf alles zugesagt hat, was ich getan habe. Kommt mit und seht ihn euch an. Vielleicht ist es der Messias. Da strömten die Leute aus dem Ort hinaus, um Jesus zu sehen. Wir merken, da ist jetzt schon eine Veränderung in ihr vorgegangen. Ihr Leben wird nicht mehr von Ablehnung bestimmt. Sonst würde sie sich nicht trauen, in den Ort zurückzugehen, zu den Leuten und denen was zu erzählen. Da ist was anderes, da lebt etwas, da kommt etwas, da ist eine Quelle in ihr und da sprudelt schon über. Sie kann den Mund nicht halten, weil da lebt etwas in ihr. Da ist Licht hineingekommen, da ist Leben hineingekommen und das sprudelt aus ihr heraus. Und sie steckt die anderen mit ihrer Begeisterung für Jesus an. Das meint unser Motto. Jesus begeistert und wir werden ansteckend anders. Ja, da hat sich was verändert. Wir sind anders als vorher, weil wir Jesus begegnet sind und deswegen sprechen wir andere an. Und begeistern andere. Und die lassen sich begeistern. Viele Samariter aus dem Ort glaubten an Jesus, weil die Frau ihnen bestätigt hatte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Und dann kommen sie, gehen zu Jesus, das könnt ihr nachlesen, das lese ich jetzt nicht nochmal. Sie kommen, sie hören Jesus zu, sie lassen sich auf Jesus ein und werden auferweckt. Der ganze Ort bekehrt sich. Der ganze Ort lässt dieses lebendige Wasser in sich hinein, die Quelle des Lebens. Sie lassen sich auf Jesus ein. Welche Auswirkung? Überlegt mal, welche Auswirkung? Wo haben wir angefangen? Die Frau, die in der hellsten Mittagssonne nur die Schatten im Blick hatte. Nur ihre Ablehnung im Blick hatte. Und deswegen kam sie in der hellsten Mittagssonne. Aber letztendlich hat sie nur das Dunkle gesehen. Aber sie begegnet dem Licht. Trotz der Helligkeit der Sonne, überlegt mal. Trotz der Helligkeit, trotz dieses Blendenden, sie begegnet dem Licht. Sie kann das Licht erkennen, was in Jesus leuchtet. Können wir zu Weihnachten durch all die Lichterketten und Weihnachtsschmuck und Tannenbaum, können wir das Licht erkennen? Das eigentliche Licht? Oder sehen wir das Licht, was uns blendet, was so außen rum ist? Hörst du die Bitte von Jesus? Oder klingeln dir nur die Glöckchen bei den Weihnachtsliedern? Hörst du die Bitte von Jesus? Gib mir, schenk mir ein bisschen Aufmerksamkeit. Schau doch mal hin. Denk nicht nur an das kleine Baby in der Krippe. Nein, denk daran, ich bin groß geworden. Und ich bin da. Ich bin gekommen, um dich zu erlösen. Ich bin ans Kreuz gegangen, um dich zu erlösen. Und die Schatten in deinem Leben heil zu machen. Um Licht hineinzubringen. Um Leben hineinzubringen. Um Liebe hineinzubringen. Dafür bin ich gekommen. Das macht Weihnachten. Willst du den Schatten im Blick haben? Die Sorgen in deinem Leben, die Nöte, die um uns herum sind, willst du die Schatten im Blick haben? Oder willst du das Licht in den Blick? Und ich möchte dich heute Morgen auffordern, bitten, auf dein Herz, lass dich auf Jesus ein. Lass dich auf Jesus ein. Und nimm das Licht, das Leben und die Liebe in dich auf. Und lass sie aus dir herausquellen. Das geschieht, wenn Jesus in dein Leben kommt. Hab nicht die Schatten im Blick, sondern das Licht. Amen.